Radio 1.
Welches Land schafft es als erstes, einen wirksamen und verträglichen Impfstoff gegen Corona zu entwickeln? Es winken Milliarden, internationale Geltung und Dankbarkeit. Nachdem Russland sich vor 2 Wochen als Sieger präsentierte, teilten chinesische Regierungsvertreter am letzten Samstag mit, sie würden bereits seit Ende Juli einen Impfstoff einsetzen und damit schon 3 Wochen vor Russland. Auch Donald Trump setzt Forscher aktuell mit seiner Operation Warp Speed enorm unter Zeitdruck. Deutschland ist gerade mit einem anderen Aspekt der Impfstoffentwicklung beschäftigt, nämlich der Frage, wer bekommt ihn eigentlich zuerst, denn eine rechtliche Verteilungsgrundlage gibt es bislang nicht. Vor kurzem hat das Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag abgelehnt, wonach der Gesetzgeber die sogenannte Triage verbindlich regeln müsse, sehr zum Missfallen von Dr. Tobias Witte. Er ist Fachanwalt für Medizinrecht in Münster bei der Kanzlei für Wirtschaft und Medizin und hat 2013 zum Thema gerechte Impfstoffvergabe im Pandemiefall promoviert. Grüße Sie, Herr Dr. Witte. Schönen guten Tag.
Ja, hallo Herr Wiebrecht, vielen Dank für die Einladung.
Eine einfache Frage am Anfang, aber die steht immer vorne. Was macht ein Leben erhaltenswerter als das andere?
Oh, das ist natürlich eine einfache Frage, mit der Sie jetzt direkt starten. Und als Jurist kann ich Ihnen da auch eine relativ klare Antwort geben. Gar nichts. Denn der Gesetzgeber darf nicht genauso wenig wie andere Vertreter, Ärzte und Co. Leben gegen Leben aufwerten. Das verbietet allein schon unser Grundgesetz.
Warum sollte denn Ihrer Ansicht nach eine Triage, also eine Auswahl von zu Versorgenden, priorisierend, also der hat es nötiger, beispielsweise weil er älter ist, gesetzlich verbindlich geregelt werden?
Das liegt daran, dass wir eine solche Regelung für diese ethische Konfliktsituation nicht haben. Es fehlt an einem Gesetz. Und in der klassischen Triage-Situation, jetzt jenseits von Impfstoffen, bei der es beispielsweise um die Zuteilung von Intensivbetten geht oder Beatmungsgeräten, da sind solche Fragestellungen, wie man Leben gegen Leben abwägen muss, leider teilweise real. Und dann ist es auch an dem Arzt, eine solche Entscheidung zu treffen. Und wenn hier keinerlei Handreichung, keinerlei gesetzliche Hinweise bestehen, wie ein Arzt und im Übrigen auch später Angehörige, die klagen oder Richter, eine solche Situation beurteilen sollen, dann haben wir erhebliche Probleme, was die Gleichbehandlung angeht.
Die Bundesregierung ist ja an 2 Firmen beteiligt. Angenommen, die kommen jetzt im Januar nächsten Jahres. Wie immer sie auch sämtliche Prüfstufen dieses Wirkstoffs durchlaufen haben wollen und sagen, okay, wir können im Monat 10 Millionen Dosen herstellen. Das heißt, 8 Monate lang müsste die Bundesrepublik durchgängig geimpft werden. Welche Ordnung schlagen Sie denn da vor? Haben Sie eine Idee, wie das geregelt werden könnte? Und zwar nicht am Grundgesetz vorbei.
Da ist es tatsächlich so, dass wir ja aktuell noch gar nicht genau wissen, wie der Impfstoff wirken wird. Es gibt aber Kriterien und diese Kriterien sind abstrakter Natur und deswegen können die auch jetzt geregelt werden. Die Kriterien sind beispielsweise die Dringlichkeit, das heißt, welche Risikogruppen man vorrangig impfen soll und im Verhältnis zur sonstigen Bevölkerung vielleicht andere später. Die Erfolgsaussicht wird immer wieder genannt. Und dann gibt es natürlich die klassischen in der Pandemie besonders wichtigen Kriterien wie die Systemrelevanz, vor allem für das Gesundheitswesen, Ärzte und Pflegekräfte. Und es gibt etwas, was wir in der klassischen Triage, das heißt bei Verteilung von Intensivbetten, nicht haben. Und zwar ist das die Ansteckungsmultiplikation. Also Personen, die mit vielen anderen Menschen in unmittelbaren Kontakt kommen, Lehrer, Erzieher und ähnliche Gruppen, die zu impfen, ist natürlich ein Schlüssel dazu, die weitere Ansteckung dann einzudämmen und Superspreading-Events zu vermeiden und damit als Ziel letztlich auch die Pandemie zu beenden. Diese Kriterien in eine Reihenfolge zu bringen sind, das wird man konkret erst ausgestalten können, wenn der Impfstoff da ist. Man sollte aber jetzt schon Grundentscheidungen treffen. Und da denke ich, ist diese Impfung von systemrelevanten Personen, Rettung der Retter ist da das Stichwort, und von den Ansteckungsmultiplikatoren doch etwas, was wir ganz nach oben priorisieren sollten.
Also wie im Flugzeug, also zuerst Papa und dann erst das Kind die Maske auf, damit Papa auf jeden Fall das Kind retten kann, weil das Kind kann sich nicht alleine helfen, so ungefähr.
Das ist ein vergleichbares Beispiel tatsächlich. Ja.
Also wenn Sie beim Bundesverfassungsgericht und der Entscheidung, der Eilantrag abgelehnt wurde, dabei gewesen wären, hätten Sie dann ein anderes Urteil herbeiführen können? Wurde da schlecht argumentiert? Weil das klingt ja zunächst erstmal überzeugend, was Sie sagen. Das Bundesverfassungsgericht hat aber, soweit ich es jetzt verstanden habe, gesagt, Gesetzgeber muss keine Triage festlegen. Diese Kriterien, die Sie alle genannt haben, spielten da keine Rolle.
Ganz wichtig dabei ist zu verstehen, dass dieser Antrag ein Eilantrag war und dass das Bundesverfassungsgericht tatsächlich gesagt hat, dass die Frage eines fehlenden Triage-Gesetzes eine relevante Frage ist, der man sich widmen muss, der sich auch das Bundesverfassungsgericht im Hauptsacheverfahren widmen wird, dass das aber zu komplex ist für eine einstweilige Anordnung. Das Gericht hätte ja hier innerhalb von nur sehr kurzer Zeit konkrete Vorgaben machen müssen für den Gesetzgeber und das hat das Gericht abgelehnt und dieser Meinung hätte ich mich, wenn Sie mich so fragen, tatsächlich auch angeschlossen. Das ist keine Entscheidung, die binnen weniger Tage oder Wochen zu fällen ist. Das Hauptsacheverfahren läuft jetzt noch. Ich denke, dass wir da aber noch in ein paar Monaten mehr von hören und dann kann es auch eine ganz andere Entscheidung geben. Dann kann es durchaus sein, dass der Gesetzgeber zu einem Gesetz verpflichtet wird.
Ich stehe am Ende immer noch da und denke mir, ist da nicht trotzdem nach wie vor der Widerspruch? Einerseits, es darf kein Leben lebenswerter genannt werden als ein anderes, auch nicht bevorzugt behandelt werden, aber trotzdem kann ich Ihren Argumenten folgen, die ja sinnträchtig sind. Wie bringt man das zusammen? Also diese rein logistische, formale, notwendige, medizinische, psychosoziale und auch soziale Ausrichtung auf der einen Seite und das Grundgesetz sagt, Oma, Opa, Kind, Kegel, Tante, Freund, alle gleich viel wert.
Es ist tatsächlich so, dass das Grundgesetz genau diese Aussage trifft. Es ist aber auch so, dass es in der realen Rechtsanwendung immer wieder Situationen gibt, wo dann auch staatliche Stellen doch in Einzelfällen Abwägungsentscheidungen treffen müssen. Ein Beispiel ist der sogenannte finale Rettungsschuss. Das heißt, da wird dann der Geiselnehmer, der beispielsweise Dutzende Geiseln hält, in Ausnahmefällen doch vom Scharfschützen aus dem Leben genommen. Und das ist dann auch eben in diesen absoluten Sondersituationen legitim. Und nichts anderes ist letztlich eine Triage. Wir hätten als Kontrollüberlegung die Konsequenz, wenn man es nicht regelt, wenn hier keine Vorgaben gemacht werden, dass die Sterblichkeit höher sein würde, dass aufgrund der Rechtsunsicherheit unter Umständen chaotische Zustände erfolgen könnten. Und allein deswegen ist in der realen Rechtsanwendung eine solche juristische Vorlage durchaus nötig.
Kommt ein Impfstoff, werden wir auf jeden Fall im Pandemiefall klare rechtliche Grundlagen brauchen, wie die aussehen könnten, welche Richtung sie gehen und was sie zu berücksichtigen haben. Haben wir mit Dr. Tobias Witte gesprochen, Fachanwalt für Medizinrecht in Münster. Alles Gute, Herr Witte, und ein angenehmes Wochenende. Danke fürs Gespräch.
Ebenso. Vielen Dank.